herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Mein Name ist Susanne Beckauf und ich freue mich, in diesem Podcast mit den wichtigsten Köpfen der Reinraum- und Prozesstechnik über die Trends und Themen der Branche zu sprechen. Herzlich willkommen, Dominikus Forsthuber, zum Podcast Reingehört. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du kommst von, mich hat es am Anfang ein bisschen an die Sesamstraße erinnert. ABC ist die Abkürzung eures Unternehmens.
Exakt, ABC steht für Allgemeine Bauchemie GmbH.
Steckt schon viel im Namen, Allgemeine Bauchemie. Was genau macht ihr?
Also momentan sind wir Innovationsführer in Deutschland und Österreich bei Reinraumböden aus Reaktionsharzen für Pharma, Automotive und Lebensmittel. Darüber hinaus machen wir noch ein paar andere Dinge am Rande, die wir einfach in unserem Portfolio noch haben. Aber in der Konzentration auf diese Pharmaböden haben wir genug zu tun. Und das Allgemeine kommt einfach aus der Vergangenheit und da kommen wir vielleicht noch später drauf, was das heißt.
Also macht es Sinn, sich wahrscheinlich zu spezialisieren auf einen Bereich, dass man sich da drauf konzentriert und den, ich nenne es mal, perfektionieren kann.
Absolut. Und also ich mache das jetzt hier 21 Jahre und aus der Vergangenheit kommend kann ich sagen, also wir waren früher mal Hans Dampf in allen Gassen, wie das so schön heißt. Und irgendwann habe ich gelernt, wenn etwas für alles ist, ist es zum Schluss für gar nichts. Also vielleicht ist es etwas hart gesagt, aber unterm Strich ist die Spezialisierung schon sehr gut. Einerseits für die Kunden, wenn die wissen, dass sie wirklich einen Experten haben. Und andererseits auch für die Mitarbeiter, wenn die ihre Kräfte bündeln können und auch ihren Fokus auf etwas Bestimmtes legen können. Finde ich schon ganz wichtig.
Wie ist das mit den Böden? Das ist ja jetzt auch dein Steckenpferd. Das heißt, wenn ich richtig informiert bin, fugenlose Böden ist die Überschrift für deinen Bereich.
Ja, genau, danke. Also fugenlose Böden meint Reaktionsharzböden, also Böden, die nicht als fertige Ware wie Bahnen oder Platten irgendwo hingeliefert werden und dort eingebaut werden.
Wie man es kennt von zu Hause mit Laminat zum Beispiel.
Genau. Und in den Bereichen, in denen wir hauptsächlich tätig sind, also gerade in Pharmaproduktionen, Lebensmittelproduktionen, Automotive-Bereich, sind oft Böden gefragt, die möglichst keine Fugen haben. Und dann werden die Böden in Gebinden, in Kübeln angeliefert, in einzelnen Komponenten. Und das sind Reaktionsharze oder flüssige Kunststoffe, die dann an Ort und Stelle erst zusammengerührt werden in verschiedenen Mengen, Verhältnissen und in verschiedenen Ausführungen, dann flüssig eingebaut werden und dann erst aushärten. Also das klingt jetzt fast ein bisschen nach Bastelstunde und es ist auch fast so. Also
es klingt nach Spaß vor allen Dingen.
Ja, es klingt nach Spaß. Also es sind Leistungen, die 100% Handwerk sind, wo nichts industriell vorgefertigt ist, außer der Grundstoff, aber eben auf der Baustelle wird es von Hand zu Böden modelliert, zu Bodenwandanschlüssen, als Hohlkehlen modelliert, zu allen möglichen ausgebildet und da gibt es sehr viele verschiedene Flüssigkunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften und es gibt vor allen Dingen sehr viele unterschiedliche Bodensysteme, die man daraus dann zusammenstricken kann.
Das heißt, du hast die Möglichkeit, durch die Zugabe von verschiedenen Komponenten auf verschiedene Anforderungen der Reinräume einzugehen.
Exakt, genau das ist der Punkt. Und es gibt ja, also gerade wenn man jetzt diese drei Sparten ansieht, also Pharma, Automotive und Lebensmittel, da schon drei unterschiedliche Hauptanforderungen. Also Pharma ist sehr oft so, dass man einfach sehr rein, sehr gut reinigungsfähig sein muss und eventuell darüber hinaus noch eine Explosionsschutzaufgabe hat oder einen Personenschutz hat, gerade was elektrostatische Aufladungen im Raum angeht. Bei Automotive ist es anders. Also gerade Automotive meine ich insbesondere die Mikrochip- und Halbleiterindustrie, alles was Zulieferer ist, da geht es sehr genau ab und da geht es oft darum, einfach die elektronischen Bauteile vor Partikeln und Ausgasung zu schützen und obendrein vor spontanen statischen Entladungen, damit die keine Elektroschocks im groben gesagt bekommen und nicht schadhaft werden, bevor die verbaut werden. Und im Lebensmittelbereich geht es meistens darum, dass die Böden sehr dicht sein müssen und entsprechende Rutschhemmungen und eventuell sogar noch Temperaturbeständigkeiten mitbringen müssen.
Okay.
Und dazu, um diese jeweilige Anforderung gut hinzubekommen, braucht man einfach einen großen Werkzeugkasten, aus dem man dann nicht beliebig, aber zumindest je nach Bedarf an guten Boden schneidern kann. Und darüber hinaus ist es natürlich oft so, also wir sind sehr viel in Unternehmen tätig, wo nicht etwas neu gemacht wird, sondern wo schon etwas da ist. Dann gibt es einen Umbau oder es gibt Änderungen in der Nutzung des jeweiligen Raums. Und dann hat man jetzt nicht einfach kein Wunschkonzert dort spielen lassen, sondern man hat einen Bestand. Und jetzt gibt es dann Anforderungen des neuen Raumkonzeptes und einen Bestand, der vielleicht dafür gar nicht ausgelegt ist. Und dann dazwischen gibt es eine Zone, die wir dann überbrücken und einfach zusehen, dass der Kunde auf seine möglicherweise alte Betonplatte dann trotzdem einen High-End-Pharma-Produktionsboden bekommt. Und das ist sehr spannend. Das mache ich auch gerne. Also je kniffliger, desto lieber.
Das heißt, man kann den über alte Böden, über abgenutzte Böden einfach drüberlegen.
Ja, also ja, Klammer auf, natürlich nur unter gewissen Voraussetzungen, Klammer zu. Die Geschichte mit den alten Böden kommt wirklich häufiger vor als gedacht. Mhm. Gerade in der, also wir sind sehr, sehr viel in der Industrie unterwegs. Der Pharma, es ist erstaunlich, wie oft dort Umbauten einerseits notwendig sind und andererseits, wie oft einfach Instandhaltungen im Laufe eines Jahres oder je nachdem, welchen Zyklus das jeweilige Unternehmen dann hat, auch in zwei Jahresabständen, was dann notwendig ist. Es ist ja so, dass diese GMP-Leitfaden sehr konkrete Angaben macht, wie Oberflächen aussehen müssen. Und während es für Wände und Decken aus meiner Sicht relativ einfach ist, das einfach zu gewährleisten, ist der Boden ja immer auch den herabfallenden Gegenständen ausgesetzt. Also die Gravitation wirkt immer gegen unsere Oberfläche. Und dann kommt es automatisch zu mechanischen Verletzungen durch herabfallende Schlauchschellen, durch Gegenstände, die einfach hinunterpurzeln, durch Abscheren, wenn da nicht ordentlich mit Edelstahlgeräten hantiert wird. Einerseits, andererseits natürlich die Geschichte, dass alles, was Chemie ist, auch irgendwann auf den Boden fällt und da möglicherweise einfach Schäden verursacht. Und es ist manchmal erstaunlich, wie gering geschätzt ein Fußboden wird, außer er funktioniert dann nicht. Und plötzlich ist es das Wichtigste der Welt, um diesen Fußboden auch im Reinraum wieder schön zu machen. Und da ist natürlich toll, wenn es einfach Systeme gibt, die man über den Bestand drüber geben kann. Mhm. Oder wenn es, und wir haben auch verschiedene Arten von Reinraumböden für Pharmabetrieb für denselben Anwendungsfall, je nachdem, was der Kunde dann möchte. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass ich, wenn ich nach Abschluss einer Wartungstätigkeit in den Raum geht, dass der Boden dann aussieht wie neu. Also da habe ich richtig Freude dran und der Kunde meistens auch. Und es gibt Systeme, die können das. Also kann man am Ende von diesen Reparaturen sagen, okay, und jetzt noch eine letzte Schicht drüber. Und wenn die Damen und Herren des Audits dann später eintreffen, haben die einen neuen Boden vor sich und können nur dreimal Check sagen. Weil das Entscheidende ist oft, dass die Optik gut ist. Ja. Denn wenn die Optik gut ist und alles andere auch dazu funktioniert, dann klappt es beim Audit immer und alles geht leicht. Macht dann auch Spaß.
Wenn durch die ganzen Geschehnisse, die du jetzt geschildert hast, die diese Böden ja überstehen müssen durch die Vorlagen, wie lange hält so ein Boden denn? Grob.
Die Range ist extrem weit.
Okay.
Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich darauf antworten soll. Also es gibt Böden, die kenne ich oder die haben wir vor 15 Jahren verbaut. Mhm. Die sind im Reinraum in der Nutzung, die funktionieren nach wie vor, die haben wir noch nicht einmal warten müssen.
Okay.
Und es gibt Böden, da sieht es anders aus. Und wenn du möchtest, und ich darf eine kleine Geschichte erzählen.
Ja, gerne, bitte.
Dann würde ich das hier tun, weil das einfach so treffend ist, was alles sein kann, aber auch wie man denn eben da zu einer neuen Innovation kommt oder zu einer Lösung. Und zwar, jetzt muss ich kurz nachdenken, es ist, glaube ich, 2017 gewesen, war ich bei einem Kunden im Reinraum eingeschleust. Und wenn man sich schon mal in so einen Reinraum eingeschleust hat, weiß man, da muss man sich zuerst ausziehen bis auf die Unterhose und, dann Hände waschen, desinfizieren, Haarnetz und dann kriegt man Overall und dann muss man in der Schleuse über die Bank und darf auf der anderen Seite erst dann die neuen Schlappen anziehen und dann wird es nochmal zum Umziehen und irgendwann muss ganz wichtig, dass man den obersten Knopf dann noch zumacht von diesem Overall und irgendwann stehe ich da in dieser Reinraumproduktion kurz vor dem Raum, in dem wir uns da treffen wollten. Weil der Kunde ein Problem mit dem Boden hatte. Und ich weiß noch, das war so eine hellblaue Tür mit einem runden Fenster, habe reingesehen und habe gemerkt, da drin ist die Stimmung am Kochen. Also da waren 5 Menschen, die da im Kreis gestanden sind, alle rote Köpfe, Männlein wie Weiblein. Und ich bin dann da hingekommen und habe mir gedacht, ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Wir standen auf einem Boden, der von uns ein Jahr zuvor repariert wurde im Rahmen einer Wartungsarbeit. Aber 2 Jahre davor auch schon und 2 Jahre davor auch schon mal. Also alle 2 Jahre mussten wir den Boden reparieren. Die haben den immer wieder mechanisch und so weiter zerstört. Aber mir war nicht ganz klar, was da jetzt passiert. Und dann komme ich da hin und höre mir die Geschichte an und habe eben festgestellt, dass da schon, also wirklich, die Leute eher gegeneinander als miteinander da, diskutiert haben. Aha. Und letztendlich ist es darum gegangen, dass in diesen Jahren, in denen wir den Boden repariert haben, davor, der Boden immer wieder okay war und kurz darauf, ein paar Monate später, nämlich sind dann drauf gekommen, wann, immer so nach dem ersten Slowdown, also nach der ersten Reinigungsphase oder Grundreinigungsphase, haben die Böden plötzlich angefangen, mit Keimzahlen Probleme zu machen. Aha. Also die machen dort Abklatschtests am Fußboden, um zu sehen, wie viele Keime sind da drauf, funktioniert die Reinigung und so weiter. Und dann gibt es Warngrenzüberschreitungen, ab einer gewissen Keimzahl darf man also nicht mehr, oder muss man etwas machen. Und es gibt Aktionsgrenzwerteüberschreitungen, da muss man wirklich die Arbeit einstellen im Reinraum und alles gründlich sauber machen. Und mir war das gar nicht klar, aber das ist dort immer wieder passiert.
Oh.
Und das kostet natürlich für so ein Unternehmen, das am Tag so und so viele Millionen Euro an Durchsatz hat, kostet das eine Menge, wenn die dann einen Tag stehen oder 2 Tage stehen.
Ja.
Und als ich dort hingekommen bin, haben wir das angehört und letztendlich sind wir draufgekommen, dass dort ein paar Dinge passiert sind. Also wir haben den Boden immer repariert. Danach gab es mechanische Beschädigungen durch den Ablauf. Schwere Schlauchschellen aus Edelstahl, die auf den Boden geknallt sind. Personal, das einfach da nicht rechtzeitig geschrien hat, dass da was passiert ist. Und in diesen ersten 6 Monaten bis zu der Slowdown-Phase ist einiges einfach ramponiert gewesen. Und dann gab es dort jemanden, der hat den Boden repariert. Es waren nicht wir, sondern die haben selber jemanden dorthin gestellt. Der ist zum Baumarkt gefahren, hat sich ein bisschen Epoxidharz gekauft und hat den Boden gekittet. Und dann ist folgendes, aber sind wir eben erst draufgekommen und dann haben die bei dieser Arbeit übersehen, dass es da wirklich sehr genau passieren muss, dass man diese Komponenten, in denen dieser flüssige Kunststoff angeliefert wird, zusammenrührt in 2 Komponentenkleber. Aber es muss sehr genau passieren.
Ja.
Und wenn man das nicht gut macht und einfach auch, wenn das Know-how fehlt, dann ist es eben jetzt dort so passiert, dass die dann einfach zu viel von der Härterkomponente dazugegeben haben. Aber das Ding ist hart geworden, alles wunderbar. Wenn man aber weiß, dass diese Härterkomponente gleichzeitig eine ideale Basis für Bakterien ist, weil die essen das gerne, dann haben die sich quasi da drin einen Herd eingebaut und dann ist es da losgegangen mit dem Keimwachstum. Und dann haben die das überall hingebracht, natürlich mit den Wägen, dann fährst du da drüber und nimmst das mit dem Wagen in den nächsten Raum mit und plötzlich explodiert das Ganze. Dann kommt die Reinigung und sagt, okay, wir müssen anders reinigen. Jetzt haben die unsere Böden, die sehr gut zu reinigen sind an sich, plötzlich mit einer Diamantscheuermaschine gereinigt. Aha. Und das ist wie wenn man die grüne Seite eines Küchenschwamms nimmt, dann wird es auch noch zerkratzt. Jetzt wird es zwar kurz sauber, aber dann hält alles noch viel besser. Und es wird einfach eins führt zum anderen, es ist fürchterlich. Also diese Geschichte ist dann so geendet, dass wir gesagt haben, okay, also wenn das immer wieder der Fall ist, dann brauchen wir eine Oberfläche, die auch für den Fall, dass irgendwas passiert und dass jemand einfach eine schlechte Wartung durchführt, der Boden mit den Keimzahlen trotzdem klappt.
Ja.
Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, bin ich sehr froh drüber, schon Tests gemacht mit einer bakteriostatisch wirksamen, fast antibakteriellen Oberflächenversiegelung unserer Böden. Und wir haben mit denen dort ausgemacht, dass wir das gerne machen, also das das Prozedere zur Reinraumtauglichkeitsprüfung lief parallel. Mhm. Und die haben aber gesagt, okay, sie lassen sich darauf ein, denn schlechter konnte es ja gar nicht werden.
Nee.
Ja, jetzt haben wir das halt eingebaut und jetzt, so in der Rückschau, ich habe mir das mal angesehen, hatten die pro Jahr zwischen 8 und 13 Fälle von Warn- und Aktionsgrenzwertüberschreitungen pro Jahr. Und jetzt in den letzten 5 Jahren, ich habe jetzt vor ein paar Wochen einmal dort angerufen, 0.
Also okay.
Aufgerechnet. Und das ist wirklich toll. Also das, was wir jetzt dort machen, ist, dass die alle Böden so ausstatten und dass die dann sagen, okay, wenn wir seinen Bestandsboden haben, dann wollen wir den gleich so überarbeitet haben in Zukunft. Und dann ist es nicht nur eben ein Status quo halten, sondern eine regelrechte Verbesserung, wenn man eben sich eine Bestandsreparaturen durchführt. Und zum Schluss ist es so, dass diese Oberfläche dann auch immer wie neu aussieht. Also ist schon tolle
Wahnsinn.
Sache.
Ja, aber das ist ja genau, also ich finde das ein gutes Beispiel, das sich auf ganz viele Bereiche des Lebens übertragen lässt. Also was einfach, bin ich vor Ort, inwiefern findet Kommunikation statt und dann, wenn man diese verschiedenen auch hier wieder Komponenten zusammenfügt, dann lässt sich das vieles dann doch einfach klären und Möglichkeiten finden.
Absolut. Absolut.
Sehr spannend. Jetzt ist ja dir auch noch ganz besonders wichtig, du hast ja ein ästhetisches Auge ja auch.
Ja.
Ich muss zugeben, ich war bisher in, lass mich überlegen, es war kein Reinraum, ich war in der Schule damals, nur gab es einen Bus, in dem man seine eigene DNA analysieren konnte. Ich glaube in der 12. Klasse. Aber da wir alle ganz normal gekleidet waren, war das auch entsprach das keinen Richtlinien des Reinraums. Aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe oder auch wenn man sich mal Interviews anschaut, das sind ja meistens wie im Krankenhaus alles steril, weil es muss diesen bestimmten Anforderungen entsprechen. Schön ist da erstmal nicht gefragt. Aber das war.
Ja, also die Frage ist, wie man Design definiert. Also ich finde, man kann ja auch einen sehr schlichten, einfarbigen Reinraumboden sehr schön machen, gerade was die Anschlüsse, die Details und so weiter angeht. Und im Sinne unserer Kunden, also mir geht es ja darum, wenn wir Böden machen, dann soll der Kunde einerseits ja eine Verbesserung erleben anschließend. Das heißt, er soll im besten Fall gleich mal Geld sparen für die nächsten paar Jahre. Und zwar so, dass es echt Sinn macht. Gleichzeitig soll auch beim Audit, wenn dann die FDA oder sonst wer kommt, um nachzusehen, ob alles denn entspricht, dann habe ich oft gelernt, gibt es da großen Stress in den Pharmaunternehmen, weil jetzt kommen die und jetzt müssen wir alles nur schnell in Ordnung bringen und Hilfe und am liebsten möchte man keine Diskussion mit denen haben. Mhm. Und ich habe mal gelernt, dass natürlich gerade die nur schauen können. Das sind ja auch Menschen, die kommen und sehen sich das an und können nur mal optisch checken, sieht das gut aus oder nicht.
Ja.
Und das ist schon mal der erste Schritt. Wenn das gut aussieht, dann machen die gedanklich auch schon ein Häkchen dran. Und wenn das geflickt aussieht, wenn das einfach nicht schön ist, dann wollen die automatisch mehr wissen und sehen sich das genauer an.
Mhm.
Und da liegt schon ein großer Vorteil, wenn man einfach Dinge schön macht, auch im Reinraum und Dinge einfach schön designt. Gleichzeitig ist es dann so, dass natürlich in einer schönen Umgebung auch Leute lieber arbeiten.
Mhm.
Und ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, also das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigt, die können auch besser miteinander. Und dieses Beispiel, das ich vorher gesagt habe, wo die da zerstritten waren, hat auf einem Boden stattgefunden, der echt grässlich ausgesehen hat, weil diese Reparaturen auch unschön waren.
Ein Nährboden auch für Konflikte.
Ja, und das macht ja auch was mit den Leuten, die dort arbeiten. Das macht auch meistens was dann mit der
Stimmung.
Produktivität.
Ja.
Mit der Stimmung und mit der Produktivität.
Ja.
Und wenn man eben dann auch noch Spaß hat beim Audit, wenn man sagt, ich habe leichtes Leben und kann danach mit den Arbeitskollegen noch auf ein Bier gehen und habe keine schlaflose Nacht, dann ist ja auch was wert.
Ja.
Also deswegen ist für mich auch dieser Design-Aspekt wichtig. Und wir haben Projekte, wo die Leute einfach sagen, sie möchten einen sterilen, grauen Boden. Ist okay, dann wird er möglichst schön gemacht. Und dann gibt es Projekte, jetzt haben wir gerade eins für ein Unternehmen in Deutschland, die keinen Pharma, sondern einen anderen Reinraum machen. Sie haben sich sehr genau angesehen, welche Farbmischungen wir denn da machen können und haben sie jetzt für einen sehr schönen grün-silber gepunkteten Boden entschieden. Also wenn man da reingeht, es wird toll. Es wird toll aussehen und man kann ich vielleicht auch ein Foto herzeigen davon.
Sehr,
also finde ich schön und begeistert mich, wenn Kunden da einfach sagen, die wollen für ihre Mitarbeiter und für auch für die, die da kommen, um nachzusehen, was Schönes machen.
Es ist ja auch Vorfreude. Also wenn ich wieder an die Vergangenheit zurückdenke, Kieferorthopäde, wenn man so eine lose Zahnspange gekriegt hat, da gab es ja auch immer diese Kugeln, wo man sich aussuchen konnte, welche Farbe möchte man in diesem Kunststoff haben. So stelle ich mir das gerade ein bisschen vor.
Ich hatte eine rote, das war nicht schön.
Ich hatte
im Nachhinein
blau-gelb.
Ja,
aber wenn man die dann hat, dann macht es vielleicht trotzdem nur eine Woche Spaß und danach zieht man sie nicht mehr so gerne an.
Ja, genau.
Aber bei euren Böden ist das anders. Also ich stelle mir das vor allen Dingen auch im Lebensmittelbereich natürlich wunderbar vor, weil das macht ja auch was mit, also das kann ich mir einfach nochmal besser vorstellen als jetzt in der Pharma, das ist mir näher, wirklich reinzukommen. Man merkt es ja auch im Büro, nennen wir es mal Feng Shui oder wie auch immer, aber es macht was mit der Stimmung, also da was zu haben und
Und ich kann mich erinnern, da gab es diesen New Yorker Bürgermeister, der die Politik des zerbrochenen Fensters oder so ähnlich ist es, eingeführt hat, und der hat immer gesagt, wenn in einer Straße, in einem Haus ein Fenster zerbrochen ist und es wird nicht sofort repariert, dann halten dort einfach Gangs Einzug, weil die sehen, da passiert nichts. Und es ist auch so, wenn man einfach in einer schönen Umgebung arbeitet, ich glaube, ist menschlich, dann passt man einfach insgesamt besser auf. Mhm. Man bemüht sich mehr und so weiter. Und immer dann, wenn es auf gut österreichisch wurscht ist, dann ist vieles wurscht. Weil wenn man eine Sache macht, macht man ganz vieles.
Ja.
Und da fängt es einfach bei schönen Oberflächen im Rheinraum an, und eben der Boden ist halt der da viel mehr aushalten muss als so manche andere Oberfläche.
Ja, und wenn man die Gangs auf deinen oder auf euren Bereich überträgt, also gerade Pharma, Lebensmittel und auch alle Reinraumbereiche, dann ist das einfach Nährboden für spätere eventuelle Katastrophen oder Ärgernisse, wie man ja gehört hat in deiner Geschichte.
Ja, genau. Und es ist so, dass diese gerade in diesen, also auch Pharma und Lebensmittel, Böden meistens dann besonders gut sind, wenn sie auch flüssigkeitsdicht sind. Mhm. Und das ist ein Job, der mir auch ein Aspekt, der mir besonders am Herzen liegt. Also unsere Böden haben immer den Anspruch, dicht, robust und schön zu sein. Diese drei Themen. Und dicht kommt aus unserer Vergangenheit, daher kommt auch dieses Allgemeine bei Bauchemie noch her. Also die Firma gibt es seit 1976, mit Sitz in Salzburg übrigens, im wunderschönen, wo jetzt gerade hinten der Hausberg, der Geisberg im Schnee glitzert in der Sonne.
Herrlich.
Das kann man aushalten hier. Und als die Firma 1976 gegründet wurde, war von Reinräumen jetzt noch gar nichts dran, sondern da ging es im ersten Moment mal darum, spezielle Abdichtungslösungen für den Bau zu liefern. Mhm. Aus diesen Teilabdichtungslösungen wurde irgendwann einmal eine Firma, die Schwimmbecken abgedichtet hat. Und das ist schon, Behälter und Schwimmbecken sind natürlich von der Abdichtungskunst her das Maximum. Also schwieriger geht's nicht.
Ja.
Und als ich vor 21 Jahren hier begonnen habe, hat es die Firma sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe das von der Pike auf gelernt, wie man auch Behälter abdichtet. Und dieses ganze Know-how von dieser Schwimmbecken, Behälterabdichtung und so weiter, haben wir irgendwann dann transferieren können, dürfen, aber auch müssen und wollen zu dem Thema Reinraum. Wenn wir drauf gekommen sind, es gibt einfach Bodenleger, die Reinräume mit Böden ausstatten.
Mhm.
Und unser Anspruch, dichte Böden, die robust und schön sind, herzustellen, hat dazu geführt, dass wir einfach diese Technik, die wir schon kannten, noch für den Reinraum angepasst haben und jetzt dort auch einsetzen. Und gerade Problemstellen, die im Reinraum oft auftreten, sind Waschplätze. Mhm. Da gibt es meistens nur einen kleinen Raum oder eine kleine Fläche im gesamten Betrieb, der wirklich stark wasserbelastet ist. Aber wenn der nicht funktioniert, dann gibt es richtig Ärger mit dem Bauwerk, mit der Bausubstanz, vielleicht auch mit Keimverschleppungen in andere Bereiche. Und ich bin irgendwann drauf gekommen, dass da ganz oft der Schuh drückt. Jetzt haben wir da schöne Lösungen dafür ausgearbeitet, die wir eben aus diesen Portfolio-Abdichtungen auch verwenden oder wo wir eben diese Abdichtungslösungen einsetzen. Und es klappt so gut, dass viele Firmen, die einfach zuerst mal einfach nur den Waschplatz von uns sanieren lassen, dann draufkommen, das brauchen sie ja dann doch woanders auch. Und wenn der Boden nicht nur schön, sondern auch dicht und robust ist, dann ist es meistens auch langlebiger und macht einfach dann unterm Strich, das ist eigentlich das Entscheidende meistens für die Pharmafirmen, mehr Sicherheit und Kosteneinsparung. Diese zwei Punkte.
Apropos Kosten und praktisch, wie ist es denn aktuell jetzt mit Verfügbarkeiten in unserer weltlichen Situation?
Ah, nimm bitte den Finger aus der Wunde.
Wo ist der Finger momentan da nicht in der Wunde? Aber
nein, also es ist mittlerweile, wir haben da, ich glaube, die Talsohle durchschritten und momentan sieht es wieder ganz okay aus. Ich bin ja grundsätzlich ein Freund von immer den Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit alles bieten zu können. Und das war in den letzten Monaten und Jahren schon teilweise schwierig. Ja. Wir hatten vor 2020 hatten wir Lieferzeiten von unseren Vorlieferanten, die uns diese Grundkomponenten herstellen und dann liefern, von 3 bis 4 Tagen.
Was habt ihr normal?
Ja, das war eben, also das war damals, war das 3 bis 4 Tage.
Ah, okay, das war das.
Und plötzlich waren das 5 bis 8 Wochen. Ui. Von jetzt auf gleich. Und dann führte eins zum anderen. Zuerst war es natürlich die Geschichte, diese Corona-Maßnahmen, China und so weiter. Irgendwann steckte dann ein großes Frachtschiff im Suezkanal fest. Irgendwann kam dann auch noch jetzt der Ukraine-Krieg dazu und es wurde nicht besser, es hat immer nur verlagert. Jetzt kommen die hohen Energiekosten und da gab es schon immer wieder Themen, aber wir haben einfach rechtzeitig geschaut, dass wir die Stoffe, die wir für unsere Kunden, für unsere Böden brauchen, in ausreichenden Mengen vorrätig haben und haben einfach da ein großes Pufferlager aufgebaut, um einfach immer lieferfähig zu bleiben. Das kostet uns eine Stange Geld, aber gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, einfach verbindlich sein zu können. Und das ist ein großer Aspekt, der für unsere pharmazeutischen Kunden wichtig ist. Also die brauchen einfach, wenn da am Tag X ein Stillstand beginnt und am Tag Y endet und dann müssen die Produktion wieder hochfahren, dann gibt es keine Ausrede, da gibt es auch keine Entschuldigung, da gibt es einfach nur, es muss fertig sein, es muss geliefert sein und es muss alles einfach in der Art und Weise stattgefunden haben, wie das geplant war. Und dafür mussten wir einfach da ein paar Dinge ändern, um das hinzukriegen.
Und es funktioniert aktuell ganz gut.
Ja.
Sehr schön.
Ich klopfe gleich auf Holz, auf dem Schreibtisch hier.
Ja. Ich auch.
Danke.
Ja. Ja, allgemein auf Holz geklopft, da hoffen wir einfach, dass das wieder besser wird, auch in Gedanken an einfach die weltliche Situation und die Menschen.
Ja, ja. Und es gibt sehr viele Dinge. Also ich denke, das ist eine Sache, die wir in unseren Breiten, das mache ich zwar einen kleinen Ausscherer aus der Rheinraumgeschichte, aber in unseren Breiten oft irgendwie aus den Augen verlieren, wie gut wir es hier haben, wie gut es uns allen hier geht. Wir haben einfach echt richtig großes Glück, in dieser Ecke der Welt geboren zu sein, denke ich, oder hier leben zu dürfen. Und es gibt ja, also wenn man irgendwo am Stammtisch vorbeigeht, im Gasthaus, im Dorf, dann hört man, wie da geschimpft wird und wie schlecht alles ist. In Wirklichkeit, denke ich mir, wir haben die ja gar keine Ahnung, wie es woanders ist. Oder wenn man mal den Fernseher auftritt abends, dann kommen einem schon meistens, also mir zumindest, ganz oft die Tränen, wenn ich mir dazu sehe, was gerade in der Türkei und so weiter passiert. Also da können wir wirklich dreimal Danke sagen.
Absolut.
Und auch mal durchaus was abgeben an die, die es nicht so gut haben.
Das ist ja auch ein gutes Stichwort, weil ich würde mich gerne mit dir da weiter drunter unterhalten. Es wäre allerdings nicht mehr die Rheinraum-Situation.
Genau.
Aber gerade dieses Gutgehen und Menschen stehen bei euch auch im Vordergrund, nenne ich es mal Firmenphilosophie. Das ist ja was vor allen Dingen ja auch dir wichtig ist bei euch im Unternehmen.
Danke für die Frage. Ja, ist mir sehr wichtig. Und das ist natürlich auch so, wir sind nicht ganz uneigennützig. Unsere Böden sind, wie eingangs erwähnt, reines Handwerk. Das heißt, wir brauchen, wollen und haben erstklassige Handwerker. Die sind aber auch nur dann wirklich gute Handwerker, wenn die ihr Herzblut reinstecken. Und das machen die nicht, wenn man sagt, du musst das tun, sondern wenn die das gern machen.
Mhm.
Und jetzt ist natürlich einerseits im Sinne der Kunden und auch im Sinne unserer eigenen Firma wichtig, denen Rahmenbedingungen zu liefern, in denen überhaupt Motivation möglich ist. Und Rahmenbedingungen zu liefern, wo die einfach dann sagen, da arbeite ich gerne. Ich könnte zwar überall anders auch arbeiten, aber wenn ich diesen Job mache, dann nur bei ABC. Gleichzeitig entspricht mir das jetzt von meiner Grundhaltung her. Ich mag gerne Menschen, ich mag gerne mit Menschen arbeiten und gerade diese diese ganze Firmenphilosophie um das Thema hohe Qualität, aber auch der Stolz auf unsere eigenen Leute und auf das, was die tun, ist mir ganz wichtig. Und zum Schluss werden wir meistens belohnt mit begeisterten Kunden und das motiviert uns alle dann ganz besonders. Aber gerade ein Trend der Zeit ist ja oft, dass Leute kommen und gehen wegen Geld. Da bekomme ich 3 Euro mehr, dann gehe ich dorthin arbeiten, ganz egal wie die Firma heißt. Wir haben gesagt, wir wollen da aussteigen, wir wollen da auch nicht mittun, sondern unser Firmen-Know-how ist ja einerseits die Systeme zu haben, andererseits die Kunden zu haben und auch zu wissen, was die brauchen und wie man das dort macht. Aber zum Dritten ganz wesentlich, einfach Leute hier zu haben, die das lange machen und die das gerne tun. Also Leute auch, die dieses Handwerk gelernt haben, zu halten. Ja. Wir hatten gerade vergangene Woche unsere Jahresstartfeier, nachdem wir eine ganze Woche lang Schulung gehabt haben. Da sind wir auch in dieser Branche, also wenn nicht die einzige, dann zumindest eine der ganz wenigen Firmen, die eine ganze Woche mit der gesamten Montagebelegschaft Schulungen durchführt, die auf mehrere Themen abzielen. Einerseits natürlich fachlich, fachlicher Aspekt, um Dinge anzusehen, die neu sind, also neue Systeme, aber auch Dinge zu besprechen, die im vergangenen Jahr nicht so gut funktioniert haben und wo man einfach Verbesserungen machen kann, wo man draufkommt, daran ist es gelegen, nächstes Mal können wir es gleich so hinbiegen oder darauf ist nächstes Mal noch mehr Wert zu legen. Dann dieses ganze organisatorische, was halt notwendig ist, dass man auch macht, Sicherheitsunterweisung, Ersthelferkurs und so weiter, das kommt auch. Und, das finde ich ganz, ganz entscheidend, der kulturelle Aspekt. Es geht einfach um eine Firmenkultur, die möglich macht, dass man sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnet, also auch die Leute draußen. Ich habe keine Lust hinzugehen und mich da als Chef irgendwie zu positionieren und die von oben herab zu behandeln, weil dann werden die auch so arbeiten. Aber wenn die Leute aufgewertet werden in dem, was sie tun und wir begegnen uns alle miteinander wertschätzend auf Augenhöhe, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Leute draußen tolle Arbeit liefern.
Ja, ich behaupte jetzt auch mal, ab einem, natürlich jetzt, wenn ich am Minimum arbeite oder ein Minimumgehalt habe und nicht überleben kann, dann ist es vielleicht was anderes oder sicherlich was anderes, aber ab einem gewissen Gehalt, wenn ich Wertschätzung erfahre und Spaß an meiner Arbeit habe und ich werde, für mich ist zum Beispiel immer gefördert und gefordert werden, auch sowas, und ich merke, da sind offene Türen und man ist eben nicht man ist kein Gegner zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dann lassen sich da auch mal ein paar Euro vertrösten, dann ist der Wechsel vielleicht nicht so. Und ich glaube, dass das einerseits durch die Möglichkeiten, aber andererseits würde ich gerne überprüfen, ob es tatsächlich oft wirklich am Geld liegt oder doch eher an anderen Positionen und man das dann oft so ein bisschen in die Richtung, ja, da kriege ich ein bisschen mehr Gehalt ist.
Also ich habe irgendwann gelernt, grundsätzlich ist es so, dass Leute immer ihren Vorgesetzten verlassen. Aber Leute, die nur wegen dem Geld kommen, gehen auch nur wegen dem Geld. Genau, also das gibt es auch.
Ja.
Diese zwei Punkte. Und wir haben eben bei dieser Jahresstartfeier wieder Mitarbeiter ausgezeichnet, die lange hier sind. Mhm. Und da waren einige dabei, die 15 Jahre gerade bei uns sind.
Ja.
Und davor gab es auch schon ein paar. Also der nächste Schritt ist dann 20, aber da 20 ja, hatten wir letztes Jahr 2.
Ja.
Und das finde ich einfach. Also das freut mich schon sehr.
Mhm.
Und wenn die das immer noch gerne tun und sagen, ich könnte überall arbeiten, weil die können das wirklich richtig gut. Und gleichzeitig wissen die, wenn die hier sind, dann haben die noch immer alle Möglichkeiten, auch wenn die schon 15 Jahre da sind, auch immer noch weiterzukommen und irgendwas Neues zu machen. Dann finde ich das schon ein fast wie ein Ritterschlag.
Ja. Sehr schön. Unternehmensinterner Ritterschlag.
Ja, genau.
Ach, wunderbar. Hast du noch irgendwas, was ich vielleicht als Außenstehende jetzt nicht bedacht habe oder gar nicht gefragt habe, was noch interessant oder wichtig sein könnte?
Also es gibt natürlich gerade für unsere Rheinraumböden ganz, ganz unterschiedliche Themen, die man noch besprechen könnte. Ein Thema, das mir wirklich auch sehr am Herzen liegt, ist, was ich oft sehe, ist das, dass unsere Marktbegleiter, sie so zu nennen, die auch Reaktionsharz-Fußböden machen, die Kunden aus meiner Sicht oft nicht ehrlich oder nicht fair beraten. Also es hat jedes Fußbodensystem, das jetzt eben aus dem Topf kommt und irgendwie eingebaut wird, ob es jetzt gut verlegt ist, handwerklich oder nicht, Vor- und Nachteile. Und es gibt Böden, die sind enorm etabliert, weil die besonders gut aussehen. Da gehört also dieser Punkt, der mir schon auch unter den Nägeln brennt und der mir auch sehr am Herzen liegt, da bin ich mir wirklich, also da könnte ich auch emotional werden jetzt, weil es einfach ein echt wesentlicher Punkt ist.
Ja.
Es gibt Böden, die sind als Marketing-Gag vor 25, 30 Jahren als Pharma-Terrazzo bezeichnet worden.
Mhm.
Und es gibt Leute, die sagen, ja, wenn Pharma-Terrazzo verbaut ist, dann ist alles gut. Und dieser Pharma-Terrazzo-Boden ist ein meistens sehr schöner Bodenbelag, der gesprenkelt ist. Es ist kein einfärbiger Boden, sondern etwas, das gut aussieht, also wo wir beim Thema Optik sind. Und es gibt Bereiche, da ist der top. Und dann gibt es aber viele, viele Bereiche, gerade wo viel Flüssigkeit, viel Chemie und einfach chemische Belastungen und thermische Belastungen da sind, da ist der Boden nicht ausreichend robust.
Mhm.
Und dann passiert eins, dass diese Böden langsam kaputt gehen. Die machen schon Probleme mit den genannten Keimzahlen. Die sind undicht. Es gibt in Wirklichkeit Hygieneprobleme. Aber man kann es nicht so gut sehen. Und ich habe schon erlebt, dass vor allen Dingen jetzt nicht die Bauabteilungen, sondern oftmals Nutzer, die im Rheinraum halt tätig sind, natürlich damit zu kämpfen haben, dass sie beim Audit irgendwie durchkommen. Und dann haben die Angst. Und aus einer Angstentscheidung sagt man, man baut trotzdem. Wir wissen zwar, dass dieser Boden nicht funktioniert. Wir wissen, wir haben dann Probleme. Wir wissen, wir haben nicht GMP-gerechte Umgebungsbedingungen. Trotzdem wollen wir diesen Boden haben. Weil wenn das Audit kommt und es sieht einigermaßen gut aus, dann kommen wir durch.
Mhm.
Und da habe ich echt, also da ist mir mal die Hutschnur gerissen, wie wir Salzburger sagen. Und habe mir gedacht, was ist das für ein Wahnsinn? Es heißt, GMP heißt ja nicht good looking, sondern es heißt good manufacturing practice.
Ja.
Wenn es nur gut aussehen muss, ist auch zu wenig.
Ja.
Und wenn man dann Umgebungsbedingungen hat und fahrlässig in Kauf nimmt, dass das Produkt nicht okay ist und dass es verunreinigt ist und Menschen was abkriegen und dadurch krank werden, dann finde ich es einfach ein Wahnsinn.
Ja,
ich breche eine Lanze dafür, dass das wirklich einfach möglichst ehrlich passiert, dass Leute aufgeklärt werden, dass Kunden aufgeklärt werden. Was kann es nicht? Macht es Sinn? Es gibt andere Möglichkeiten, schöne Böden zu liefern, die das auch können. Die sehen vielleicht anders aus, aber haben gleichzeitig auch den Anspruch, dass die funktionieren. Also es muss schon beides sein und es reicht nicht, einfach nur etwas Schönes zu machen, was aber dann trotzdem viele andere Probleme mit sich bringt.
Absolut, Transparenz in der Arbeit.
Ja, genau.
Ja, wichtiges Thema, vor allen Dingen eben in dem Bereich auch, wie du es gerade gesagt hast.
Mhm.
Ja. Dominikus, ich danke dir für dieses reichhaltige und interessante Gespräch. Also ich habe auch einiges gelernt.
Danke, liebe Susanne. Vielen Dank für die Einladung. War echt toll.
Ja, freut mich. Dann vor allen Dingen wünsche ich euch ein wunderbares Sonnenschein-Wochenende.
Ja, oh danke. Also ich finde auch, jeder, der jetzt zuhört, sollte unbedingt mal im Winter nach Salzburg kommen und im Frühling und im Sommer zu den Festspielen und gerne auch im Herbst oder dann zum Christkindlmarkt. Also es zahlt sich immer aus, jede Jahreszeit.
Das ganze Jahr.
Das ganze Jahr,
genau. Aber das hat man, glaube ich, selten. Also Städte, die man wirklich das ganze Jahr über empfehlen kann, weil sie was für sich haben.
Ja.
Super. Also dann, ich hoffe, alle Hörenden fühlen sich eingeladen, Salzburg mal zu besuchen.
Unbedingt, ja. Freue mich, wenn wir uns hier mal treffen.
Sehr schön.
Das war Rheingehört, der Podcast der Rheinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Rheingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.